es ist bestimmt nicht so leicht, mit mir verheiratet zu sein. Ja, ich habe irgendwie so zur Vorbereitung mal in so ein paar Predigten reingehört, die ich hier des Öfteren mal vom Stapel gelassen habe, und stelle irgendwie fest, dass ich immer tierisch lange Einleitungen habe. Und dann laber ich und dann noch irgendwie ein Zeugnis und so weiter und so fort. Ich habe mir so fest vorgenommen, diesmal komme ich gleich zur Sache. Eine Sache, die ich immer schon mal von der Predigt erzählen wollte, die muss ich jetzt unbedingt noch mal kurz loswerden. Einen kleinen Witz sozusagen, einen echten Witz. Und zwar war das so, da war ich, also, kennt ihr dieses Lied, This is the air I breathe? Ja. This is the air I breathe. Geige. This is the air. Na gut, also es gibt so Lobpreislieder, die mag ich total, auch wenn es keine Jesus Freaks Lieder sind. Es gibt so ein paar Lobpreislieder, die finde ich so richtig furchtbar. Und das gehört leider dazu. Und ich fand das auch schon vorher furchtbar, aber ich war dann halt in so einem Gottesdienst, ja, das war übrigens auch so eine Jesus Freaks Gruppe, und es war ziemlich eng, ziemlich voll, ich saß auf so einem Sofa und vor mir so eine ziemlich gut gebaute ältere Dame, und also ich saß, sie stand, ich hatte also direkt ihren Allerwertesten vor meiner Nase. Und es war kurze Stille, und dann plötzlich ließ die tierischen Furz los, ja. Echt so. In dem Augenblick der Lobpreisleiter. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Und ich dachte nur, Gott, du musst echt Humor haben, mich hier derart zu verarschen. Ja. Und ich hoffe, dass, wenn ihr Lobpreisleiter seid und dieses Lied nochmal anstimmen wollt, dass ich euch das hiermit vermiest habe. Okay, so, das war jetzt meine Einleitung. Meine Bibelstelle, die ich euch gerne vorlesen möchte, die Grundlage meiner Predigt ist, die steht im Buch Josua, und zwar ab dem 5. Kapitel, 13. Vers bis zum 6. Kapitel, 21. Vers, also ein ziemlich langes Stück. Ich versuche das mal so gut betont vorzulesen, wie ich das irgendwie hinkriege. Ich bin nicht Ottfried Preußler oder so. Aber ich denke mal, die allermeisten von euch werden diese Geschichte schon ziemlich gut kennen. Da geht es nämlich um Jericho. Josua 5, ab Vers 13. In der Nähe von Jericho sah Josua plötzlich einen Mann vor sich stehen, der ein gezogenes Schwert in der Hand hielt. Josua ging auf ihn zu und fragte ihn, Freund oder Feind? Keins von beiden, antwortete der Fremde, ich bin der Befehlshaber über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich hier. Josua warf sich in Ehrfurcht vor ihm nieder und sagte, ich bin dein Diener. Was befiehlst du mir, Herr? Er sagte zu Josua, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Josua tat, was er ihm befohlen hatte. Alle Tore der Stadt Jericho waren fest verriegelt, als die Israeliten heranrückten. Niemand konnte hinein oder heraus. Da sagte der Herr zu Josua, jetzt gebe ich Jericho mit seinem König und all seinen Kriegsleuten in deine Gewalt. Zieh mit allen kriegstüchtigen Männern täglich einmal um die Stadt, 6 Tage lang. 7 Priester mit Signalhörnern sollen vor der Bundeslade hergehen. Am 7. Tag zieh aber 7-mal um die Stadt, und die Priester sollen dabei die Hörner blasen. Sobald die Männer die Hörner hören, stimmen alle ein lautes Kriegsgeschrei an, dann wird die Mauer einstürzen und jeder kann von der Stelle aus, wo er gerade steht, in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zu sich und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade des Herrn auf eure Schultern. 7 von euch gehen mit Signalhörnern vor ihr her. Dann befahl er dem Volk, auf! Zieht rund um die Stadt. Die erfahrensten Kämpfer gehen der Bundeslade als Vorhut voraus. So geschah es.
Zwischen den ausgewählten Kriegern und der Bundeslade gingen die 7 Priester, die ständig ihre Hörner bliesen. Zum Schluss kam das ganze übrige Heer. Josua hatte den Israeliten befohlen, sich ganz still zu verhalten und erst auf seinen Befehl in das Kriegsgeschrei anzustimmen. So ließ er den ganzen Zug mit der Bundeslade des Herrn einmal um die Stadt marschieren. Dann kamen sie ins Lager zurück und blieben die Nacht über dort. Früh am nächsten Morgen gab Josua wieder den Befehl zum Aufbruch. Die Priester nahmen die Bundeslade auf ihre Schultern. Dann zogen sie los. Zuerst die Vorhut, dann die Priester, die ständig in ihre Hörner bliesen, hinter ihnen her die Bundeslade und schließlich das übrige Heer. Auch an diesem zweiten Tag marschierten sie einmal rund um die Stadt. So taten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag brachen sie beim Morgengrauen in derselben Ordnung auf. An diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Beim 7. Mal, als die Priester ihre Hörner an den Mund setzten, befahl Josua den Israeliten: Jetzt schreit los! Der hat euch die Stadt ausgeliefert! Zerstört sie! Sie steht unter seinem Bann, mit allem, was in ihr ist. Kein Mensch und kein Tier darf am Leben bleiben. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Haus sind, werden verschont werden. Denn sie hat damals unsere Kundschaft versteckt. Hütet euch, etwas von dem Gebannten für euch selbst zu nehmen, sonst kommt der Bannfluch über das ganze Lager Israels und stürzt euch ins Verderben. Alles Gold und Silber und alle Geräte aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn und kommen in die Schatzkammer seines Heiligtums. Die Priester stießen in ihre Hörner, und als das Volk den Hörnerschall hörte, erhob es ein lautes Kriegsgeschrei. Da stürzte die ganze Mauer in sich zusammen. Und die Israeliten drangen von allen Seiten in die Stadt ein und eroberten sie. Sie töteten nach dem Befehl des Herrn alles, was in der Stadt lebte, mit dem Schwert. Männer und Frauen, Kinder und Alte, Rinder, Schafe und Esel. Amen. Ich will noch kurz beten. Also, Jesus, das ist eine alte Geschichte, Jesus, die ist vor vielen, ja, Tausenden von Jahren geschrieben worden, und die Story, die da drin erzählt wird, die ist noch viel älter. Aber Jesus, ich habe bei der Vorbereitung das Gefühl gehabt, dass das was Aktuelles ist, dass das mich angeht, dass das uns angeht. Und ich möchte dich einfach bitten, Jesus, dass du diesen ganzen Schmarren, den ich vorbereitet habe, dass du den jetzt nimmst, Jesus, und dass du was Lebendiges, was Powervolles, was Jesus-mäßiges draus machst, dass du dadurch redest, Jesus, in unsere Situation, wo auch immer wir jetzt stehen in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du das tun wirst. Ich hoffe darauf, ich glaube daran. Amen. Keine Ahnung, wer von euch damals da war, aber vielleicht erinnern sich einige von euch daran. Das erste Mal, als ich hier gepredigt habe, habe ich über Wüste gepredigt und habe dazu eine Bibelstelle vorgelesen, auch aus dem Alten Testament. Und da geht es halt darum, dass das Volk Israel halt in Ägypten war, und da waren sie in der Versklavung, da ging es ihnen total beschissen, sie waren abhängig und fertig und wurden geknechtet. Und dann hat Gott sie da rausgeholt mit Zeichen und Wundern, durch dieses Schilfmeer geführt, ja. Und dann kamen sie in die Wüste. Und ich habe versucht, in dieser ersten Predigt klarzumachen, dass nicht nur ich, sondern viele Bibelausleger, die sich mit dem Alten Testament beschäftigen, tatsächlich glauben, dass dieser Weg, den Gott, der Gott Israels, ja, Jahwe, auch unser Gott, der Gott von Jesus, der Vater von Jesus, unser Gott, an den wir glauben, zu dem wir beten, dass der mit diesem Volk Israel, mit seinem Volk, ein Weg gegangen ist, und dieser Weg ist wie so ein Paradebeispiel von Leben.
Versteht ihr, was ich meine? Das Volk Israel hat sozusagen Dinge durchlebt und Dinge durchgemacht und Dinge mit Gott erlebt, die in irgendeiner anderen Form, anderer Art und Weise jeder Christ, jeder gläubige Mensch, ja sogar jede Gemeinde in irgendeiner Form auch nachgeht und durchgeht. Und dieses Volk Israel ist sozusagen vorgegangen und hat die ganzen Sachen irgendwie erlebt und sie sind aufgeschrieben worden im Alten Testament, damit wir daraus lernen, damit wir erkennen, wo wir stehen in unserem Leben, damit wir verstehen, warum uns bestimmte Sachen passieren. Das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus ist ein Weg zu gehen. Und dieser Weg kommt aus der Verlorenheit, aus diesem Ägypten. Und da hat Gott euch rausgerufen, mich rausgerufen, jeden von euch, auch wenn ihr christlich aufgewachsen seid. Gott hat euch gerufen aus eurer Verlorenheit, aus eurem Ägypten und hat eurem Leben eine neue Richtung gegeben. Und nicht mehr die Richtung, ja, Sünde und Verzweiflung und Depression und Krankheit und ja, Hölle, sondern eine neue Richtung gegeben, nämlich Richtung Himmel, Paradies, Heilung, gutes Leben, Erfüllung, Sinn, Hoffnung. Und jeder Christ, der hier heute Abend ist, geht auf diesem Weg in Richtung Paradies. Amen! Jetzt war das so, dass bei dieser Predigt in der Wüste ich versucht habe klarzumachen, dass Gott in der Wüste bestimmte Dinge oft an uns tut und gerade in der Zeit, wo es uns nicht so toll geht, wo wir Gott nicht in jedem Gottesdienst spüren, er oft ganz wertvolle Veränderungen an uns macht, in unserem Herzen. Und ich habe erzählt, dass ich selber diese Wüste erlebt habe und ich habe sogar öfters mal Wüsten in meinem Leben gehabt. Man geht da auch manchmal in so einem Kreis, ja. Aber jetzt, in dieser Sekunde, in diesem Augenblick, als das Volk Israel hier angekommen ist, hatten sie die Wüste hinter sich. Ihr müsst euch klar machen, hier steht das Volk Israel plötzlich vor der Verheißung, die Gott ihnen gegeben hatte, als sie Ägypten verlassen hatten. Und das war den Leuten klar, das war ihnen klar, das ist unser gelobtes Land, das ist unsere Verheißung, das ist das Versprechen, was Gott uns gegeben hat. Das ist es, wo er uns hinhaben will, wo es uns gut gehen wird. Das ist die Verheißung, die Gott für uns hat. Und ich habe den Eindruck, dass Gott hier mit seinem Volk, bevor sie dieses Land einnehmen, bestimmte Stationen durchläuft, bestimmte Lektionen durchläuft, bestimmte Sachen ihnen beibringen will. Nun weiß ich nicht, wo du stehst in deinem Leben, wo dein Ägypten ist, aber auch nicht, wo deine Verheißung ist, wo dein gelobtes Land ist. Aber ich würde mir wünschen und ich möchte euch herausfordern, zu versuchen, das, was ich hier in dieser Predigt sage, anzulegen auf dein Leben, auf deine Situation. Gibt es eine Verheißung, die Gott dir mal gegeben hat, ein Versprechen, was Gott dir mal gegeben hat, ein Wunsch, der dir auf dem Herzen brennt, schon seit Ewigkeiten, schon seit langer Zeit? Und du stehst davor und du wünschst dir, dass diese Verheißung endlich erfüllt wird, dass dieser Wunsch endlich Realität wird. Dann hör gut zu. Ist es so, dass du das Gefühl hast, du bist aus der Wüste draußen und weißt noch nicht so richtig, wo es längst geht und bist so ein bisschen vielleicht in so einer Warteposition in deinem Leben? Dann hör gut zu. Ich glaube, dass Gott hier mit seinem Volk Station durchlaufen hat. Und diese Stationen sind, als ich drüber nachgedacht habe und drüber gebetet habe und diese Predigt vorbereitet habe, Stationen, die Gott auch mit mir durchgelaufen ist und wo ich gedacht habe, Mensch, das kenne ich. Ja, das stimmt. So ist Gott auch mit mir umgegangen. Meine erste Station nenne ich eine Begegnung mit Gott. Was passiert hier, ja? Josua ist auf dem Berg. Und plötzlich, zang, steht da ein Engel vor ihm. Und er ist zuerst verwirrt. Und was ist das, heftiger Engel? Bist du für uns oder bist du gegen uns? Und ein paar Verse später begegnet Gott ihm selbst und redet zu ihm. Es fängt an mit einer Begegnung Gottes, mit einem Treffen mit Gott, mit einem heftigen Treffen mit Gott. Und ich kann euch sagen, da bin ich ganz sicher, dass jedes Werk Gottes so anfängt. Jedes Werk Gottes fängt so an. Jede Gemeinde fängt so an. Jede Bewegung fängt so an. Jede christliche Arbeit fängt so an. Dass irgendein Mensch oder irgendwelche Leute plötzlich eine Begegnung mit Gott hatten. Bei uns, bei den Jesus Freaks damals in Hamburg, war das so. Da haben wir uns getroffen bei mir im Wohnzimmer und auf einmal, zang, war Gott da. Und er war so lebendig und so heftig da, dass wir dachten, Hammer, das gibt's gar nicht. Gott ist hier. Jeder hat das gespürt, ob du Christ warst oder kein Christ warst. Am Anfang steht immer eine Begegnung Gottes. Eine Begegnung Gottes mit dir oder mit den Menschen oder mit der Geschichte, die dort gerade am Start ist. Und ich glaube, dass wenn wir Mauern in unserem Leben haben, dass wir ganz oft einen Fehler machen. Nämlich der Fehler ist, dass wir uns zuerst den Mauern zuwenden. Ja, und dann gucken wir uns die Mauer an und dann sagen wir, boah, also diese Mauer ist ja riesendick. Ja, und dann legen wir da ein Zentimetermaß an und dann sagen wir, boah, also 7,98 Meter ist diese Mauer dick. Wer hat denn überhaupt schon mal je geschafft, diese Mauer zu überwinden? Und wir gucken uns die Mauer an, wir sind beeindruckt von dieser Mauer und die Mauer macht uns Angst und wir denken, was, das schaffe ich nie, das schaffe ich nie und nimmer. Und dann gehen wir zu den Mauerbeseitigungsseminaren von dem Mauerbeseitigungsspezialisten, ja. Und dann lesen wir das Mauerbeseitigungsbuch, wo wir Schritt 1 bis Schritt 12 uns vorgebetet wird, wie wir diese Mauer zu beseitigen haben. Und wir hören uns Mauerbeseitigungspredigten an, wir bekennen Mauerbeseitigungsbibelstellen und wir sind aber eigentlich nur mit der Mauer beschäftigt und gucken die Mauer an und beschäftigen uns mit der Mauer. Und die Mauer wird immer größer und immer größer und immer größer. Aber der erste Schritt ist, sich Gott zuzuwenden und ihm zu begegnen. Und ist das nicht so, Leute? Ich meine, ich habe wirklich viele Mauern in meinem Leben zum Einstürzen gesehen, ja. Ich habe gesehen, wie meine Prüfungsmauer explodiert ist. Und das war eine riesenhohe Mauer. Und wenn ich mir die Mauer angeguckt habe und meine Hirnschädigungen und meine Erfahrungen, ja, ich habe gedacht, diese Mauer schaffe ich nie. Und mein Patenonkel, der hat irgendwie noch kurz vorher zu meiner Mutter gesagt, na, der Martin, der wird mal Müllmann. Das schafft er nie. Ja, toll. Und wenn ich mir diese Mauer so angeguckt hätte, ja, ich hätte es auch wirklich nicht geschafft. Aber ich habe mich Gott zugewandt. Und aus Gottes Perspektive, Leute, sind unsere Mauern, ist die Mauer deines Lebens, das Problem, was du als unüberwindbar ansiehst, ein Furz. Das ist ein Joke für ihn. Und ich glaube, wir müssen lernen, dass wir unsere Mauern, unsere unüberwindbaren Probleme, nicht mehr aus unserer Perspektive betrachten, sondern aus seiner Perspektive. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr Google Earth kennt. Also als ich ein kleiner Junge war, da war mein Garten, ja, von Garten von meinen Eltern, das war sozusagen die Welt. Und ich weiß noch, ich habe also Ewigkeiten, meine Träume spielten immer nur in diesem Garten und hinten hatte ich so eine Höhle und da war der Apfelbaum und da war der Pflaumenbaum und das war sozusagen meine Welt. Und dann irgendwann bin ich ein bisschen größer geworden und dann ist die Straße Sedelmannsbusch irgendwie auch noch so meine Welt gewesen. Und dann bin ich irgendwann zur Schule gegangen, meine Welt hat sich immer mehr vergrößert. Und jetzt war ich mal bei Google Earth vor ein paar Wochen und habe da mal meine Straße eingegeben, wo ich gewohnt habe, Sedelmannsbusch 3. Ja? Und dann wird es hier so rangezoomt. Kennt das jemand von euch? Ja? Und dann gibt es so eine Plus- und so eine Minus-Taste, dann kannst du dich also noch näher ranscrollen. Und wenn du auf Minus gehst, dann siebt er immer weiter zurück. Ja? Dann war zuerst so Sedelmannsbusch 3 noch tierisch groß, dann irgendwie im Vergleich zu Hummelsbüttel, so hieß der Stadtteil, war es auf einmal, oh, gar nicht mehr so groß. Dann irgendwie Hamburg. Wo ist noch unsere Straße? Dann Deutschland, Moment mal, dann irgendwie Europa, dann irgendwie die Welt, ja, und du kannst wirklich bei Google Earth so weit zurückgoogeln, dass du irgendwie beim Mars landest und dann siehst du, was für ein winziger Planet das hier ist. Und das ist die Perspektive Gottes von uns und von deinem Leben. Und wenn du in deinem Problem sitzt, in deiner Not sitzt, in dem, wovor du Angst hast, sitzt und du denkst, boah, diese Mauer ist riesig, die schaffe ich nie, das habe ich noch nie geschafft, dann such Gott. Wende dich nicht länger der Mauer zu, sondern wende dich Gott zu. Geh ins Gebet, geh ins Kloster. Ich war irgendwie nach meiner Prüfung erstmal eine Woche irgendwie im Kloster. Geh spazieren, such Gott, such die Begegnung mit Gott. Denn aus Gottes Perspektive gibt es für jedes Problem eine Lösung. Für jedes Problem eine Lösung. Und das ist der erste Schritt. Zweitens. Das zweite, was mir hier aufgefallen ist, das zweite, was passiert ist, dass Josua ein Versprechen von Gott bekommt, eine Verheißung von Gott bekommt. Was sagt Gott ihm hier? Ich habe hier meine andere Übersetzung. Ich habe dir die Stadt gegeben, sei mutig und stark. Das sagt Gott Josua. Ich habe dir die Stadt gegeben, sei mutig und stark. Und genau dasselbe sagt Gott auch zu dir und zu deiner Mauer und zu deinem Problem. Er sagt dir, ich habe dir das Problem in die Hand gegeben. Sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Glaube mir. Und ich merke so, wenn ich in meinem Zimmer irgendwie bete, dann ist das gut für mich, mir so eine Art Gebetsrevolver zu basteln, ja? Und wenn dann irgendwie ich da vor meiner Mauer stehe und ich war jetzt Gott begegnet und jetzt bin ich bei meiner Mauer und dann sehe ich diese Mauer und dann fange ich an zu beten, dann fange ich an zu bekennen und dann sage ich irgendwie, aber Jesus hat gesagt, nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Oder Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Das ist O-Ton Jesus, ja. Das hat Jesus gesagt. Bittet, so wird euch gegeben. Oder was ich auch total geil finde, ist hier Philipper 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus, Schakka. Ja? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ich hab eine Zeit lang gedacht, das hat der Paulus halt da irgendwie, da war halt irgendwie gerade super gut drauf, hatte irgendwie gerade 35 Lobpreiszeiten hinter sich und eine 24-8-7 Prayer-Woche. Nee, Leute, als er das gesagt hat, da war der im Knast. Der war im Knast. Und aus dem Knast raus hat er diesen Brief geschrieben und sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Aus dem Wort Gottes, aus den Verheißungen, die Gott uns verspricht, hier in der Bibel, kannst du die Kraft holen, kannst du die Power holen, um diese Mauer zum Einsturz zu bringen. Und wisst ihr, die Mauern, die reden auch zu uns. Die reden auch zu uns. Und die Mauer sagt dir, hey, das Problem, das schaffst du nie. Komm, Martin. Also, das hast du doch noch nie auf die Reihe gekriegt. Wie willst du das denn auf die Reihe kriegen? So hat die Mauer zu mir gesprochen vor meiner Prüfung. Das kriegst du nie und nimmer hin. Komm, mit deinem kaputten Hirn, das schaffst du nie und nimmer. Und die sprechen oft sehr, sehr laut. Und wo ich dich herausfordern will heute, wem hörst du mehr zu? Deiner Mauer oder Gott? Und was glaubst du, wer ist eher in der Lage, dich anzulügen? Deine Mauer oder Gott? Und das ist die zweite Station, die Verheißung Gottes. Drittens habe ich mal so genannt, tun, was Gott sagt. Ja, wenn du die Begegnung mit Gott gehabt hast und wenn du die Verheißung geglaubt hast und die angehört hast und sie bekannt hast und das gebetet hast und ausgesprochen hast, dann muss es irgendwann einen Zeitpunkt in deinem Leben geben, wo du auch anfängst loszuziehen, wo du auch anfängst loszuziehen und dein Jericho zu umkreisen und die Trompete zu blasen und loszuziehen und das Ding auch zu machen. Ich habe ja jahrelang in der Drogenarbeit gearbeitet und eine Sache, die man ganz oft hört von Süchtigen, und ich gehöre ja selber dazu, wie einige von euch wissen, ist, dass man immer sagt, ja, also morgen höre ich auf. Morgen höre ich auf mit dem Saufen. Ja, also wenn ich die richtige Freundin gefunden habe, ja, dann höre ich auf mit dem Kiffen, dann höre ich auf mit dem Rauchen, dann brauche ich keine Schore mehr, dann kriege ich das hin, so, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also wenn ich körperlich erstmal ein bisschen fitter wäre, ja, morgen. Und dann wird gar nichts draus. Und ich wollte euch hiermit sagen, dass ich glaube, dass es einen Punkt gibt, wo du losziehen musst, wo du anfangen musst, Entscheidungen zu treffen, wo du loslegen musst, wo du deine Mauer umziehen musst, wo du sagen musst, okay Gott, ich bin dir begegnet, ich weiß, was du mir versprochen hast, ich glaube das und jetzt treffe ich Entscheidungen, jetzt geht's los, jetzt werde ich abgehen, jetzt werde ich das Ding zum Einstürzen bringen, ich will sehen, dass du gesiegt hast, ich weiß, dass es möglich ist. Ja, das Morgen ist der Feind vom Heute. Und das stimmt wirklich, das stimmt in vielen Problemen unseres Lebens. Und vielleicht ist das deine Situation gerade. Das weiß ich nicht genau mit deiner Mauer. Vielleicht ist das gerade deine Situation, denn will Gott das jetzt in diesem Augenblick, der lebendige Gott, in deine Situation sprechen und sagen, hey, du hast genug geglaubt, du hast genug Verheißung gehabt, bist mir genug begegnet, jetzt zieh los, jetzt mach es, der Zeitpunkt ist gekommen, warte nicht länger, ich habe dir die Stadt in die Hand gegeben. Und wisst ihr, das bedeutet auch Kampf. Und das war auch ein Kampf. Ja, Gott hat die Verheißung gegeben, Gott hat die Mauern zum Einsturz gebracht. Aber trotz alledem musste das Volk Israel in die Stadt einziehen und sie mussten kämpfen und da gab es bestimmt auch Verluste und das war bestimmt kein Easy-Going-Ding, Easy-Peasy so, ja. Und das ist auch oft so mit den Mauern in unserem Leben, mit den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und ich habe oft festgestellt, dann sitze ich da irgendwie in meinem fetten Gebetssofa oder wie auch immer und denke irgendwie, Gott lässt es dann so auf mich runterrechnen. Nein, es gibt einen Punkt, da musst du losziehen. Und das bedeutet auch Kampf, das bedeutet auch manchmal Anstrengung, das bedeutet auch manchmal morgens um 7 aufzustehen, auch wenn das Jesus Freaks nicht so gerne machen und ich schon gar nicht. Oh Jesus, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade gesagt? Nein, also ich bin gar kein Freund von morgens um 7 aufstehen, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Wir müssen auch losziehen, wir müssen das Ding auch endlich mal zu Fall bringen. Ich habe so festgestellt, dass es ganz viel bei Christen, aber auch bei mir selbst, so bei unserer Generation, denke ich, so ein Instant-Glauben gibt, ja. Wir glauben irgendwie, dass mit Gott läuft das so wie mit so einem Instant-Pulver, ja. Einmal umrühren, Wasser fertig, vielleicht nochmal heiß machen und das war's. Aber viele Sachen funktionieren nicht so im Reich Gottes. Tun, was Gott sagt. Und zwar auch exakt. Ja, die sind nicht nach dem 5. Mal stehen geblieben, haben gesagt, naja, könnte jetzt ja auch reichen, jetzt kann ja Gott im Grunde mal die Mauer zum Einsturz bringen. Komm Gott, ich habe ja schon so einen Krampf im Oberschenkel. Also, okay, 6. Mal, das mache ich noch. Nein, exakt 7 Mal. Sie haben genau das getan, was Gott ihnen gesagt hat. Und dann ist diese Mauer eingefallen. Und mein 4. und letzter Punkt, und das finde ich so cool, ja, am Ende steht der Sieg. Und was für ein Sieg. Ein grandioser Sieg. Ja? Und das Volk Israel ist in Jericho eingewandert und sie haben die ganze Stadt eingenommen und das war der Anfang von vielen, vielen Siegen, die sie noch anschließend gefeiert haben. Und sie waren endlich da. Sie waren endlich da in der Verheißung, die Gott ihnen versprochen hatte. Am Ende steht der Sieg. Und dieser Sieg, das ist der Sieg, den Jesus für uns errungen hat. Und dieser Sieg, der ist vor 2000 Jahren klar gemacht worden und der gilt heute für dich und für mich. Und wisst ihr, wenn man so kämpft, wenn man so loszieht, mit der Gewissheit, am Ende steht der Sieg. Jesus hat gesiegt. Jesus war auf dieser Welt und er hat die ganzen Probleme, die du hast, er kennt sie. Er weiß, wie es ist, unglücklich verliebt zu sein. Er weiß, was Krankheit bedeutet. Er weiß, was Einsamkeit bedeutet. Jesus war manchmal so einsam. Er weiß, was es bedeutet, wenn der Satan ankommt und einen versucht. Er weiß, was es bedeutet, geschlagen zu werden, verarscht zu werden, ungerecht verurteilt zu werden. So eine Sache, wo ich immer total Panik vor habe. Ungerecht verurteilt zu werden, dass Leute mich beschuldigen für Sachen, die ich nicht getan habe. Das hat Jesus alles erlebt. Jesus ist den Weg vorgegangen. Aber Leute, er hat den Sieg errungen. Für alle Zeit. Und dieser Sieg steht fest für dich, für deine Situation, für dein Problem. Diesen Sieg hat Jesus für dich schon errungen. Mit meinem Gott kann man über Mauern springen. Ist ja irgendwie so ein Spruch. Mit meinem Gott kann man nicht nur über Mauern springen, mit meinem Gott kann man Mauern sprengen. Und zwar mit 5000 TNT. Amen. Wollen wir noch kurz beten? Okay. Vielleicht kann ja die Preisband schon nach vorne kommen. Oder wollt ihr auch noch kurz beten? Okay. Ach, Jesus, du bist echt so geil und ich bin echt so froh, dass ich dich kenne.
Echt, Jesus, wo wäre ich ohne dich? Ich wäre der letzte Arsch und ich hätte nichts in meinem Leben gebacken gekriegt. Und Herr, ich bitte dich, dass du diese Worte uns übersetzt und sie lebendig machst und dass du deine Worte daraus formst. Und dort, wo du jetzt zu Leuten gesprochen hast, bitte ich dich, Jesus, dass du diese Worte vertiefst, dass sie niemand mehr rauben kann, Jesus. Herr, und wir geben dir unser Problem, Jesus. Wir geben dir diese Mauer, die in unserem Leben ist, die manchmal so laut zu uns redet und die manchmal so unüberwindbar zu sein scheint. Und du hast uns da mal was versprochen, Jesus, aber wir bitten dich, dass diese Mauer wirklich gesprengt wird. Und wir wollen dich neu suchen, Jesus. Wir wollen dir neu begegnen und uns von dir die Perspektive holen für unsere Probleme. Und wir wollen dir glauben, Jesus, und nicht den Mauern. Wir wollen dir glauben, Jesus. Ich will dir glauben, Jesus. Und ich will das tun, was du sagst, und zwar radikal, weil ich weiß, dass am Ende dein Sieg steht. Diesen Sieg, den du vor 2000 Jahren klargemacht hast und der heute noch gültig ist. Amen. Okay.